Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sind wir bei Gloria Schütz zu Gast. Obwohl ich ja schon so viele Geschichten im Zusammenhang mit Sai Baba gehört habe, bin ich doch immer wieder überrascht, was für eine Vielfalt an unterschiedlichen Erlebnissen und Erinnerungen die Menschen mit Sai Baba verbinden. So auch Gloria Schütz. Ganz besonders natürlich, wenn man schon in den frühen Jahren, also vor 1990, das Glück hatte, den Weg zu ihm gefunden zu haben. Lassen Sie sich überraschen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Ja.
Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das allererste Mal den Namen von Sai Baba gehört hast?
Na, den habe ich das erste Mal gehört in Berlin von der Dina Rees.
Das war wann?
Das war 1986.
Ich habe schon ganz oft Dina Rees gehört, ich kenne sie nicht. Kannst du mal kurz was über sie sagen, warum so viele Leute über sie zu Baba gekommen sind? Und was hatte die Dina für einen Hintergrund? Also, was für eine Lehrerin ist die gewesen?
Also so wie ich sie kennengelernt habe, war sie eine Schamanin. Die ist als Frau schon sehr früh, also für die damalige Zeit, ja, die war schon bestimmt 70 Jahre, als sie da jetzt in Berlin war, ist dann noch früher, also ich weiß nicht mit wie vielen Jahren, ist die nach China, über China nach Indien und ganz hat Asien bereist und hat bestimmte Plätze besucht und da eben auch Heiler und Schamanen. Also so ist meine Erinnerung. Viel weiß ich nicht mehr, weil sie ist ja auch gestorben. Also ich wusste das nur von meiner Freundin, weil sie hat sie kennengelernt auf irgendeinem Kongress und hat sie dann eingeladen nach Berlin. Das war ein Seminar und da habe ich erst mal so die Energie gespürt, eben hier von Puttaparthi. Also das kann ich ja nur rückblickend immer sagen. Ne? Und der Vortrag war Gott ist Liebe. Und ich kann mich noch erinnern, mir liefen nur die Tränen. Also ich konnte gar nicht stoppen, mir liefen nur die Tränen und ich habe so ein Paket Tempos verheult.
Gut, wir sind ja nicht beim Fernsehen, man kann deine Handbewegung sehen, aber ein großes mit 24 Stück drin. Ne?
Genau, ja. In dem Jahr hatte ich auch vor, nach Indien zu reisen. Das erste Mal, ich hatte so einen Zug nach Indien, das war ja 86, das kam von hier, also so vom Herzchakra her, habe ich plötzlich eine Eingebung bekommen, also ich muss mal nach Indien. Und dann gingen die Türen auf, alle Menschen, die mit Indien zu tun hatten oder viele Menschen, sind mir dann begegnet und die erste war auch eine der ersten Dina Rees, die mir dann auch von Sai Baba erzählt hat und die gesagt hat, ja, das wäre doch gut, wenn ich den mal besuche, ja.
Hat sie mehr erzählt, also irgendwo, dass du gedacht hast, so, da muss ich jetzt hin?
Nein, sie musste gar nicht mehr erzählen. Also die Ausstrahlung einfach von ihr und das, was sie rübergebracht hat, auch in dem Seminar, das hat mir schon gereicht, dass ich dachte, ja, also da gehst du mal gucken. Ich hatte nämlich ein anderes Programm. Ich hatte das Programm, nach Auroville zu gehen. Also einmal Aurobindo und die Mutter und das integrale Yoga. Und es war noch ein besonderer Kongress dort, in der Zeit, wo ich dahin wollte. Von daher war ich mehr auf Aurobindo und Auroville orientiert. Hatte aber vor, eben hier über Puttaparthi darunter zu fahren.
Also das heißt, du warst schon vorher schon länger auf der Suche, wie man immer so sagt?
Ja, wenn man das so will. Ja, klar.
Okay, dann bist du hier nach Prashanti gekommen?
Nee, ich bin in dem Jahr gar nicht nach Prashanti gekommen. Ich war in Goa zuerst und dann ist da ein Bürgerkrieg ausgebrochen, also so eine Art Sprachenkrieg. Und ich hatte ein Bahnticket gekauft, wollte auch nach Bangalore damit. Und dann ist von jetzt auf gleich ist da der Bürgerkrieg ausgebrochen und die Bahngleise wurden zerrissen und ich konnte gar nicht mehr fahren. Ich wusste bis dahin nicht, was Mob ist. Der Mob ging in die Restaurants und hat da alles kurz und klein geschlagen. Und dann haben wir Touristen uns zusammengetan. Ich war da in so einem kleinen Resort, wo wir dann nachts auch Wache geschoben haben. Also ich kenne ja keine Kriegssituation, aber da habe ich so ein Gefühl bekommen, mit Klamotten zu schlafen und auf dem Rucksack zu sitzen und in Hab-Acht-Stellung zu sein. Ne? Das hat es dann verzögert. Dann kamen wir verspätet nach Bangalore. Ich hatte ja nur 6 Wochen geplant und hatte keine Vorstellung, wie groß Indien ist. Dann war ich zwar in Bangalore, dieses kleine, süße, das war so ein Swami-Villa. Also sag ich mal, wo viele Leute abgestiegen sind, die dann nach Puttaparthi gefahren sind. Und die wollten mir schon ein Taxi organisieren dann nach Puttaparthi. Aber ich habe gesagt, ich fahre doch nicht für einen Tag nach Puttaparthi. Das war mir also zu viel Stress. Und dann habe ich gesagt, gut, dann fahre ich jetzt weiter nach Trivandrum.
Bist dann wieder nach Hause?
Dann bin ich wieder nach Hause, genau. Ich bin nicht nach Puttaparthi. Erst 88, ja. 88. Dann habe ich gedacht, so, dann fährst du aber direkt dahin. Da bin ich ausschließlich mit meiner Nachbarin. Die wollte auch hierher und dann sind wir erst nach Bangalore, haben erfahren, dass Baba jetzt in Whitefield ist. Da haben wir uns dann ein Quartier genommen. Ach, dann sind wir genau bei einem Seillehrer gelandet. Der hatte Zimmer zu vermieten und da sind wir gelandet. Und der hat uns also mächtig aufgeklärt. Das war total schön. Ja, und gegenüber war ja der Ashram. Ja, so habe ich dann das erste Mal Sai Baba kennengelernt.
Und wie war das so, das erste Mal ihn sehen? Bisher kanntest du ihn von Dinarees, die Erzählung, da hast du geweint. Und jetzt bist du hier und siehst diesen Sai Baba.
Ja, das war nichts Besonderes für mich. Weil ich habe zu Sai Baba ein ganz eigenes Verhältnis. Der ist wie ein Freund zu mir. Diese Anbetung und so, das fällt mir schwer und nicht schwer, das stimmt nicht für mich so. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, das war eine rein körperliche Erfahrung. Das erste Mal, als ich ihn kommen sah auch, da war das ja noch anders, da war noch der Baum in Whitefield. Und ich habe das Gefühl gehabt, es geht eine Energie so durch das Kronchakra, durch mich durch, durch alle Chakren. Und hier teilt sich das und es kommt unten an Füßen wieder raus. Das war meine erste Erfahrung. Anschließend habe ich gedacht, ja, er hat mich geerdet. Ja, das war ja auch ganz gut. Ja, also so wie eine Erdung. Hat die Chakren gereinigt und ich muss dazu sagen, ich habe vorher aus freien Stücken, da habe ich aufgehört zu rauchen. Und dann habe ich ein 6-wöchiges Fasten gemacht. Fühlte mich also sehr gereinigt. Und vielleicht deshalb diese Aufnahmefähigkeit. Ja, dann mit dieser Freundin sind wir nach Sri Rangapatna gefahren. Also das ist ja so ein Waisenhaus. In Sri Rangapatna war ja eine Stätte, wo so Füße abgebildet waren, so schwarze Füße oder heute noch. Wenn du an denen gerieben hast, dann hast du diesen Amrit-Geruch verspürt. Ja, und du konntest auch mit Taschentüchern abreiben und hast den Amrit Geruch in den Taschentüchern. Und ich habe damals Tempotaschentücher genommen, habe die in so eine Kartonröhre getan, so wie Bilder, so groß. Und das riecht heute noch nach Amrit. Und dann gab es dieses flüssige Amrit auch. Das ist ja ein Waisenhaus. Und der Mensch hat ja auch seine Geschichte, also so mit Swami. Da materialisierte sich also auf dem Riesenbild ganz viel wie Butti. Und damals war das für mich noch wichtig, so sensationell. Dann hat er uns Vibhuti gegeben und am Donnerstag und am Sonntag hat sich Amrit gebildet aus 2 Medaillons. Das war ein Shirdi-Medaillon und ein Swami-Medaillon. Der hat das in der Hand gehabt und hier lief das Amrit. Und dann habe ich so eine Art bei uns sagt man Flachmann, so ein Glas mitgehabt. Oder so eine kleine Flasche. Die hat er voll am Ritt gemacht. Ja, das ganze Fläschchen war voll. Und das hat bestimmt 15 Jahre gehalten. Und roch immer noch nach Amrit. Das ist ja wie Honig, so ein bisschen klebrig auch. Und du konntest dann immer ein Schlückchen nehmen. Und alle, die das mal wollten, mal kosten wollten, die haben dann ein Schlückchen bekommen.
Von dem Waisenhaus wird ja heute immer noch geredet, ne? Ja. Nur der Name war mir jetzt nicht geläufig, den du gesagt hast.
Sri Rangapatnam. Ich wollte jetzt mal nach Mysore fahren und dann werde ich mal gucken, wie das sich dort gestaltet hat. Das Waisenhaus gibt es noch, die Vibhuti gibt es noch, das Amrit weiß ich
nicht. Gibt es auch noch, hat mir das jemand mitgebracht, ja?
Ah, ja. Ich denke auch, diese Füße gibt es auch noch, das sind wie Steinfüße, da reibst du dran und dann hast du diesen Amrit-Geruch. Und dann kamen wir zurück und dann war Swami schon in Puttaparthi. Dann sind wir nach Puttaparthi, wobei ich sagen muss, ich hatte eine schwierige Nachbarin. Die wollte immer noch zu einem anderen Guru. Die hat dann so Guru-Hopping gemacht. Also heute sage ich das so dazu. Und wollte mich da immer mitnehmen. Und ich habe gesagt, nö, ich bleib hier. Also habe keine Böcke. Also da irgendwie noch zu einem anderen Guru. Und unsere Wege haben sich dann getrennt hier in Puttaparthi. Und dann, ja, dann saß ich nicht lange auf dem Darshan-Platz. Da war das ja auch noch alles anders hier.
Da war die Halle noch nicht, da gab es auch noch Sand, ne?
Ja, da gab es den Sand noch, ja. Und ich habe mich einer Münchner-Gruppe angeschlossen. Und Swami kommt schnurstracks auf mich zu. Also und vorher wusste ich ja, was man so sagen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme aus Deutschland und wir sind so und so viele in der Gruppe. Und dann sagt er, go. Und dann hatten wir das erste Interview. Das war der 7.11.,
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Und dann kam ich dann da rein. Das war ja so ein Vorraum und dann noch so ein kleiner Raum. Ach, und dann hat er ganz viel erzählt, was die Leute da alle wissen wollten. Einzelheiten weiß ich nicht mehr so genau. Über die drei H's, die drei H. Hand, Herz und Head, ja. Dieses Zusammenspiel, dass das wichtig ist. Ach, und er hat, er hat auch die Deutschen ausgeschimpft. Bad Germans, also warum seid ihr hier? Überlegt euch, warum ihr hier seid. Ich bekam einen richtigen Schreck. Ja, hier nicht, um Kontakte mit Indern zu machen und Einkäufe zu machen und. Es war, sagen wir mal, so ziemlich knallhart, aber auch sehr viel Liebe drin in der Ansprache. Ja, und da habe ich gedacht, oh, das Interview ist gelaufen jetzt. Ja, und dann ging er aber da zu anderen eben noch über und sprach über bestimmte Themen. Einige fragten, welche Religion sie sich dann jetzt zugehörig fühlen sollen, weil sie fühlen sich mehr zum Buddhismus, aber sie kommen aus dem Christentum. Und dann sagte er, ach ja, man soll eigentlich bei seiner Religion, also so ist meine Erinnerung, bleiben, also wo man geboren ist. Und letztlich ist es ja egal. Die Essenz aller Religionen ist die Liebe. Ich fühlte mich so wohl, also ich hatte gar keine Fragen. Das war wie so ein Baden in der Liebesenergie so. Ja, so habe ich das erlebt. Und ja, dann sind wir wieder raus. Und dann war ich ja in dieser Münchner Gruppe. Und da kamen dann immer wieder noch neue dazu. Und das war irre. Ich war im Chat und dachte morgens, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ja, und gehe dann zum Darshan und ziehe irgendwie wieder eine kleine Nummer, zwei oder drei. Und dann bekam die Gruppe wieder ein Interview. Ja, dann wusste ich ja schon, wie das läuft. Und zum Schluss fragte er dann, ob wir Fragen hätten. Ich weiß es nicht, es hat so aus mir rausgesprochen. Erzählte ich ihm von Berlin, dass wir zwei Zentren dann haben und dass ich auch in die eine Gruppe gehe in West-Berlin. Und er setzte sich hin und hörte mir zu und ich erzählte dem eben Touristen über Ost- und West-Berlin. Ja, wie das so liegt.
Und das musst du vielleicht hier auch noch mal kurz für Leute, die Geschichte nicht so wissen, 1961, dass da die Mauer gebaut wurde.
War das 61 oder 63? 61. So lange bin ich ja noch nicht in Berlin. Du warst in Berlin.
Ich habe damals beim Sender Freies Berlin angefangen. Und die Mauer war der Grund, dass ich da so leicht anfangen konnte, weil die hatten Angst, dass sie keine Mitarbeiter kriegen, dass die alle abhauen. Und das war mein Glück. Also es wurde die Mauer gebaut mit Stacheldraht und die damalige Berliner Sai-Gruppe hat dann in Ost-Berlin ja die Familie Bülow, glaube ich, kennengelernt.
Ja, Bülow hieß der, Mr. Bülow. Da haben wir uns getroffen.
Das war ein Gärtner, der hatte immer philosophische Gespräche oder irgend sowas.
Genau, ne, der hatte Kontakte zur Weißen Bruderschaft, so genau darüber. Und der kam ins Berliner Zentrum. Der konnte ja reisen, der war Rentner. Und ja, dann sind wir auch so peu à peu immer in so kleinen Gruppen dahin. Und haben dort Batschans gesungen. Das ging ja nur über den, über den Transitweg ging das. Ich war dann ein oder zweimal da, auch bei Kunz. Dann waren teilweise Treffen bei denen und bei Bülus. Und da konnte man schon Literatur mitbringen.
Und die Kunz, das war ja später die Ostberliner Barbergruppe.
Ja.
Und einige Literatur, ja 1988, ging das dann schon manchmal. Vorher waren ja jegliche Schriften verboten.
Also ich habe sie einfach mitgenommen. Ich bin im Auto rüber, habe eine Kiste gemacht und habe gedacht, ach, nimmst du mal mit. Und dann musste ich die natürlich zeigen. Ich durfte nur keine politischen Sachen mitnehmen. Das waren ja spirituelle Sachen. Und dann habe ich denen gezeigt und habe gesagt, ich habe hier spirituelle Literatur. Wenn ich die nicht mitnehmen darf, dann lasse ich sie hier. Und dann können sie gerne lesen. Aber ich nehme sie wieder mit, wenn ich zurückkomme, weil du musstest ja wieder an der gleichen Stelle rüber. Und dann haben die sich die angeguckt, also so richtig deutsch ernst, ja. Und dann gaben sie mir die wieder zurück und dann konnte ich die mitnehmen. Ja, das war kurz vor Maueröffnung. Da habe ich dann die Sachen natürlich drüben gelassen. Ja, das war schon offener. Die ganz harten Zeiten habe ich nicht so erlebt mit der Mauer. Dann in dem Interview war dann, in dem Jahr 88. Das zweite Interview war ja am 9.11.1988.
Und am 9.11.89 feiern wir ja heute den Tag der Maueröffnung, also genau ein Jahr nach diesem Interview.
Ja, und da erzählte ich Swami ja die Sache mit der Berliner Mauer und habe ihn gebeten, dass er uns hilft, also dass wir da immer easy going rüberkommen. So. Und dann sagte er plötzlich, yes, I know, und ich bekam einen Schuss in den Solarplexus und habe mich ausgeschüttet vor Lachen. Und er lachte auch und freute sich und klopfte so auf die Schenkel. Alle lachten und ich konnte mich nicht mehr halten. Ich konnte mich nicht mehr halten vor Lachen. Ich habe mich ausgeschüttet vor Lachen da. Und dann habe ich auch gedacht, was erzählst du dem denn hier für einen Kram? Also als der Verstand wieder einsetzte da oben, habe ich gedacht, ja, aber es wird schon einen Sinn haben. Ja, und dann habe ich ja noch ein paar persönliche Fragen gestellt. Und dann hat er mir nur gesagt, ich mache mir immer so viel Sorgen. Und ich soll mir nicht so viel Sorgen machen. Don't worry, be happy. Dann hat er die Augen verdreht, als ich von meiner Mutter sprach. Und er sagte, also wirklich so wie ein Schauspieler. Und da dachte ich, warum verdreht er denn jetzt die Augen? Und da sagte er, oh Gott, die hat ja ein big ego. Und dann sagte er, ja, und du hattest auch eins. Und du bist ja jetzt auf dem Weg. Und später, als ich mit meiner Mutter mal einkaufen war, hat die sich mit dem Verkäufer, Staubsaugerverkäufer, unterhalten und hat den irgendwie angemacht und hat genau diese Augenbewegung gemacht. Da habe ich gedacht, ja, der hat die voll nachgemacht. Also wirklich, das war echt gut.
Dass er bei der Mauer so reagiert hat, gelacht hat, für die Berliner war das ja nicht lustig, ne?
Nein, die Geschichte war ja auch mehr für mich, also dass ich so lache. Und er hat mir ja diesen Schuss in Solarplexus gegeben. Der hat ja die Verkrampfungen, die Verspannungen und was alles im Solarplexus sich sammelt und ansammelt, hat er gelöst dadurch. Das war das, warum ich auch so lachen musste. Ich konnte mir ja nicht erklären, warum kriege ich jetzt so einen Lachanfall, weil es war ja nicht so zum Lachen. Das habe ich später erst verstanden, also viel später, als ich mal die Erklärung fand, was bedeutet bedingungslose Liebe. Das gibt eine Suchttherapeutin, die hat geschrieben über die suchtkranke Liebe und die bedingungslose Liebe, wie sich das anfühlt. Und da bekam ich den Zusammenhang, nämlich wenn Menschen bedingungslos lieben, dann läuft die Energie, das ist ja alles Energie, läuft die wie eine liegende Acht. Von dem einen zum anderen, steigt auf in das Herz, wieder runter in den Solarplexus und dann bei dem anderen hoch, wieder ins Herz und dann wie die liegende Acht. Und so war das ein Wahnsinnsschuss. War nicht sanft, sondern er hat mir einen richtigen Schuss da verpasst. Und später habe ich das dann verstanden, nach dem Mauerfall, weil der ja ein Jahr später war.
Genau, ein Jahr später, ja, am gleichen
Tag. Also weil er auch so sagte, wir sollen uns keine Probleme machen, also es wird schon alles, auch da mit den zwei Gruppen. Dann habe ich aber erst 2-3 Jahre nach dem Mauerfall habe ich so verstanden, diese Erzählung auch über die Mauer und der Mauerfall, dass das auch eine symbolische Bedeutung hat, nämlich, dass die eigene Mauer in uns gefallen ist. Ja, wir waren ja nicht nur hinter der Mauer oder Berlin war ja eingemauert. Das macht ja auch was mit den Menschen energetisch. Und diese Mauer ist gefallen. Und dazu musste natürlich erstmal hier eine Befreiung kommen. Also das war eine energetische Form. Der hat auf verschiedenen Ebenen gearbeitet. Ja, das habe ich erst dann später erfahren. Jo.
Ich habe noch mal gehört von einem Interview am 3.
Oktober. Das war aber nicht meins, das war von Veronika. Ja, da hat er gesagt, glaube ich, es gibt keine Mauer oder er sieht keine Mauer oder so.
Und das Interessante dabei ist ja, dass auch dieses Interview am 3. Oktober, ebenfalls 1988, an einem Tag stattfand, der für uns heute ein Feiertag geworden ist.
Ja.
Der Tag der Deutschen Einheit.
Ja. Das waren die Stichtage, der 9. November und der 3. Oktober, wo dann die Berliner Gruppe das Interview hatte. Aber ich war ja nicht in der Gruppe.
Du warst in der Münchner Gruppe und hast in der Münchner Gruppe von der Berliner Mauer.
Genau. Und ich hatte einen Traum, das muss ich auch noch dazu sagen. Das war noch bevor ich hierher kam nach Puttaparthi, hatte ich in Berlin einen Traum. mich besucht ein Inder, den ich kannte von der ersten Reise. 86 war ich das erste Mal in Indien. Und mich hat in Berlin ein Inder besucht, also ein Geschäftsmann. Und wir haben uns getroffen in Ost-Berlin. Und ich bin im Traum, das war aber im Traum bin ich über die Grenze, da war nichts mehr. Und das war im Sommer 88. Da hatte ich schon geträumt, es gibt keine Mauer mehr. Das fand ich interessant.
Das war ein Traum.
Das gibt's ja gar nicht. Es war keine Mauer mehr da. Ich bin an der Philharmonie, das kennst du ja auch, die Philharmonie. Und da war ja dieses große Feld, wo heute der Potsdamer Platz ist. Und das war ja alles frei und dahinter war die Mauer. Und da war keine Mauer mehr im Traum. Und ich bin ganz normal darüber gelaufen.
Und wir hätten uns das nie träumen lassen, dass die Mauer noch zu unseren Lebzeiten mal wegkommt, ne?
Doch, eine Therapeutin hat es gesagt. Eva Reich, die Tochter von dem Wilhelm Reich. Bei der habe ich Ausbildung gemacht. Und die war oft in Berlin und die sagte, die Mauer hat Löcher. Es wird ganz viel meditiert und wird ganz viel gebetet. Und das macht die Mauer löchrig. Die hatte als erste diese Hellsichtigkeit, gell? Dass das mit der Mauer war. Das war 84, 84, genau.
Bajo re bajo
Dann bist du jedes Jahr nach Putterparty gekommen?
Nee, ich habe ja noch gearbeitet. Also ich denke so alle 2 Jahre bin ich hierher gekommen. Und auch war ich ja auch in der Sei-Organisation. Und wir war ja ein starkes Zentrum in Berlin. Also waren ja echt 5 Powerfrauen da. Das war echt schön. Was mir großen Spaß gemacht hat, war dieser Studienkreis, den wir in Berlin hatten. Da war immer rappelvoll und wir haben uns ja meistens zu Hause oder an anderen Orten getroffen, weil wir noch kein eigenes Zentrum hatten. Das war eine tolle Sache. Also da lief für mich so Transformationsarbeit. Das waren für mich so die Highlights. Ja.
Auch hier in Putterparty ist es immer eine riesige Berliner Gruppe. Die sind immer noch starke Powerfrauen. Echt? Wie das mit den Männern ist, weiß ich nicht. Ja. Ich sehe immer nur die Frauen. Ja.
Aha.
Und beim Studienkreis, welches der menschlichen Werte?
Alle. Alle, du kannst ja alles nehmen, alles, weißt du, weil es kommt ja immer drauf an, auch die Unterwerte, die haben wir dann behandelt, dann sind wir 14 Tage damit schwanger gegangen, haben geguckt, wie zeigt sich das in unserem Leben und dann haben wir das wieder zurückberichtet und jeder hat erzählt und dann haben wir Rollenspiele gemacht zu bestimmten Themen, wenn jemand Probleme hatte oder so. Also erst hatte ich das mal zeitlang geleitet und dann waren ja mehrere da, auch mehrere EMW-Lehrer in Berlin und die Ausbildung gemacht haben und dann hat jeder mal eine Vorbereitung gemacht. Das fand ich eben auch schön, dass nicht immer einer das nur macht, sondern dass das reihum ging und ja.
Hattest du später noch mal ein Interview?
Ich hatte noch, ja. Warte mal, das waren 2, 3, ja. Ja, nee, da ging es aber nur um Beziehungen und um Berufe. Und Berlin bekam dann eine Robe. Das war in Whitefield und ein Deutscher stand auf. Und ich wusste, das ist mein Interview. Da bin ich einfach mit dahin. Ja, und das war eine Berliner Gruppe. Ich kannte den aber nicht. Da habe ich auch gedacht, ach ja, der schickt mich schon wieder zurück, wenn es nicht stimmt. Und dann saßen wir da hinten bei den Häschen und bei den Rehleins und was er da alles in seinem Garten da hat.
Mhm. Tolle Zeiten, ne? Das noch miterlebt zu haben.
Das war total schön. Das war total schön, ja.
Jetzt kommen wir hier in Putterparty manchmal Menschen, die sagen, oh, du hast Lai Baba noch erlebt, die nächste Generation.
Ja. Nee, das war schon zum Anfassen. Ein Gott zum Anfassen oder ein Avatar zum Anfassen. Er hat bei mir auch in Berlin oft über Träume gewirkt.
Magst du einen Traum erzählen?
Ja. Also der allerschärfste Traum, also wirklich. Ich war ja manchmal verzweifelt so in meinem Job, also so zum Schluss.
Warst du Lehrerin oder?
Ach, Sozialarbeiterin. Ja, beim Jugendamt. Und dann hatte ich einmal 5 Jugendliche. Keiner wollte die haben. Kein Heim, keine Einrichtung. Niemand wollte die haben. Und jeder machte mir Druck. Die Schule, das Elternhaus, das Gericht und noch und noch. Psychiatrie oder wo sie gerade waren. Ja. Und ich habe gesagt, ja, ich finde keinen Platz. Keiner will die haben. Und dann habe ich gesagt, Swami, da kannst du nur noch was tun. Und dann kam der im Traum zu meiner Arbeitsstelle in Berlin. Echt. War 2007 war das. Unsere Sekretärin kam zu mir rein ins Zimmer und sagte, du, da ist ein Inder, der lässt sich nicht abwimmeln. Du musst mal rauskommen. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe doch gar keinen Inder in meinem Klientenkreis. Ja, aber komm raus, der lässt sich nicht abwimmeln. Und ich bin dann raus und sah Swami stehen mit seinem ganzen Staff da im weißen Gewand. Ja.
Indisch angezogen.
Ja, natürlich, indisch. Und mit seinem Staff.
Naja, in Berlin ist es ja kalt, ne?
Ja, gut. Aber er war im Traum, Und dann bin ich auf ihn zu, habe ihn umarmt und habe gesagt, Swami, kommst du mit mein Zimmer, ja? Und kam er mit und plötzlich standen in meinem Zimmer die 5 Jugendlichen. Und jedem gab er Vibhuti und hat zu mir gesagt, er gibt mir die Heimplätze. Und ich habe wirklich anschließend alle untergebracht. Also das war echt irre. Und dann habe ich ihn wieder rausbegleitet, wie man das so macht, ja, wie ich auch Klienten rausbegleite. Und habe mich verabschiedet. Ja, und also dieser Traum bleibt mir so in Erinnerung.
Ja? Und dann bist du von dem Traum aufgewacht, ja. Und dein erster Gedanke?
Ja, habe ich gedacht, ja, das wird klappen. Das wird klappen.
Und es hat geklappt.
Und es hat ja auch geklappt. Ja. Ach, ich habe noch zwei Storys von der Arbeit. Das war vorher. Eine Situation, da war auch eine Jugendliche, die hatte ziemlich früh ein Kind gekriegt und die ist und ist nicht gekommen, ist nicht in die Schule gegangen und bei uns ist ja Schulpflicht. Und da habe ich gesagt, was mache ich denn da? Und dann habe ich voller Wut, weil die nicht gekommen ist, habe ich auf den Tisch gehauen, auf meinen Schreibtisch und habe gesagt, so Swami, jetzt kannst du nur noch was machen. Und habe wirklich gesagt, mir gehen jetzt alle Ideen aus, wie ich die jetzt also herkriege. Und ich wollte nicht immer mit Polizei reagieren. Dann haue ich auf den Tisch. 5 Minuten später geht die Tür auf und die kommt rein. Meinst du, was ich da geguckt habe? Also das war ein wunderbares Erlebnis. Und dann noch mal eins, weil ich habe ja auch ganz viel Trennungs- und Scheidungsberatung gemacht, wenn sich Eltern getrennt haben und Kinder da waren. Und dann kam ein Vater, habe ich einen Vater eingeladen und der sprach den Namen seiner Tochter so ein bisschen Englisch aus. Elisabeth, sagt man ja bei uns nicht. Und dann sagte ich, wie kommt das denn, dass sie den Namen ihrer Tochter so englischsprachig ausdrücken. Sie sind ja hier in Berliner. Ja, und dann sagte er, ja, er war im englischsprachigen Ausland. Und dann sagte ich, wo waren Sie denn? In Indien. Und dann sagte ich, sahen Sie nur noch Bangalore? Da sagte er, ja. Und in Whitefield war ich bei einem Heiligen, bei einem Sai Baba. Und hätte ich mal auf den gehört, sagte er, dann wäre ich jetzt nicht hier bei Ihnen. Und da sage ich, jetzt machen Sie mich aber neugierig, weil ich den nämlich auch kenne. Und das war eine ganz andere Arbeitsatmosphäre, ja. Dann haben wir nur noch über Sai Baba geredet. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine deutsche Frau oder eine ausländische war. Auf jeden Fall hat er die kennengelernt, mit der war er da und hat ein Interview gehabt. Und Sai Baba hat ihm empfohlen, ihm keine Heirat zu machen. Und er hat sie dann trotzdem geheiratet. Und dann sagt er, ja, und jetzt sitze ich hier bei Ihnen. Und dann sage ich, hat er Ihnen auch was materialisiert? Ja, das konnte ich ja gar nicht tragen, hat er gesagt. Ich weiß jetzt nicht, was er für eine Position hatte, irgendwie Banker oder sowas. Und dann sagt er, der hat mir so einen großen Ring materialisiert, mit Jesus drauf. Erst Sai Baba. Und dann hat Sai Baba natürlich gefragt, da war ich ja auch mal mit in einem Interview, willst du mich da drauf haben? Und dann hat er gesagt, nee, er hätte lieber Jesus. Und dann hat er 3-mal geblasen, ja, und dann kam Jesus da drauf. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, darf ich so frech sein? Und Sie fragen, ob Sie mir mal ein Foto schicken davon? Und das hat er prompt gemacht. Das habe ich immer noch. Ein riesen Oschi, der ging also wirklich hier so. Ich weiß, dass er so Oschis gemacht hat hier.
Also was du jetzt zeigst, der ging so über 2 Finger.
Genau, der ging fast über 2 Finger.
Du hast eben erwähnt, du warst auch mal im Interview, wo Baba einen Ring gemacht hat.
Ja.
Erzähl.
Das war das erste Interview. Ja, da hat er eben sehr viel materialisiert. Und das eine war auch ein Amerikaner, der hatte auch einen Ring bekommen. Auch so ein, daran hat es mich dann erinnert, so ein Riesending. Und da war dann Jesus, glaube ich, drauf. Und da hat er nämlich den gefragt, ob er Jesus haben wollte oder ihn. Und da hat er gesagt, nein, ich möchte lieber dich haben. Und dann hat er 3-mal geblasen und dann war das verändert. Dann hat er ihm den Ring auf den Mittelfinger gesetzt, als Mann. Und dann hat er gesagt, den soll er aber immer tragen. Und da hat er die Augen verdreht, weil der natürlich so riesengroß war. Soll immer den Ring tragen an den denken. Warte mal, was war da noch? Da waren noch mehr Materialisierungen, Ketten und... Ach, eine Lingam-Geschichte noch. Das war ja auch noch. Das war die Frau aus Hannover, die hat einen Lingam bekommen. Und der Lingam hatte genau die Farbe von ihren Haaren und ein bisschen grün. Und der veränderte sich auch, je nach Lichteinwirkung. Und dann hat er ihr erklärt, dass sie ihn morgens und abends baden soll und dieses Wasser trinken soll. Aber das jeden Tag machen muss. Und auch für Menschen, die das brauchen. Und da ich die kannte und nochmal besucht hatte dann in Hannover und wir auf dem Weg waren zu einem Retreat, also war ein Sabbawa-Retreat irgendwo, dann wusste ich, dass die dort in der Nähe ist mit ihrem Lingam. Und dann habe ich gedacht, auf dem Rückweg können wir die ja besuchen. Und dann kriegen wir nochmal Lingamwasser. Das haben wir dann immer abgefüllt. Ne? Und dann sind wir vorbeigefahren und war Christianes Sommers Auto. Genau. Und die hatte ein Auto mit, also die hatte kein Schaltauto, sondern eben so ein Bestand.
Automatik.
Automatikauto, genau. Und wir fuhren zurück und dann muckerte das Auto von Christiane. Und da sag ich, Mensch, jetzt müssen wir rechts ranfahren auf den Parkplatz. Und dann standen wir da und das ging nicht mehr an, das Auto. Und dann haben wir ADAC angerufen. Der sagte, ja, das dauert was, sind so viele Unfälle und. Und dann haben wir gedacht, ach, was machen wir denn jetzt? Auf einmal kam Werner Lustig auf die Idee, wir haben doch Lingamwasser. Gut, probieren wir es mit Lingamwasser. Mal Lingamwasser rausgeholt. Also der Motor ging nicht an. Und schieben konntest du ja auch Automatik nicht und anziehen konntest du Automatik auch nicht. Und dann holten wir das Lingamwasser raus, taten es auf die Kühlerhaube, ja. Und Christiane versuchte zu starten und dann machte ein paar Muckelchen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen noch ein bisschen mehr drüber tun. Und dann haben wir fast die halbe Flasche darauf getan und auf einmal sprang das Ding wieder an. Dann mussten wir im ADAC wieder absagen. Und wir kamen unbescholten nach Berlin. Das war auch noch eine Story, ja? Das war echt schön. Da sind bestimmt noch mehr Sachen, aber im Moment fällt mir nichts mehr ein.
Du bist jetzt pensioniert, ja. Und du hast hier jetzt eine Seva-Aufgabe.
Ja, also ich habe das Frauenzentrum kennengelernt in Kotaschero, die sich um Frauen kümmern und auch um Mädchen. Die bieten auch Computerkurse an und Nähkurse. Und dann bekommen sie danach ein Zertifikat und können sich mit zinslosem Darlehen eine Nähmaschine kaufen und können sich selbstständig machen.
Man sieht hier in Putterparty ja nur immer Männer als Schneider, ne?
Ja, aber da sind viele Frauen. Was ich auch schön finde, dass da auch Moslemfrauen sind. Die sind nicht mit Burka und so, also hier nicht total verschlitzt, ja, und verschleiert. Und dann Counseling bietet die Leiterin an, also Beratung in schwierigen Familiensituationen, geht die auf die Dörfer. Und dann habe ich gefragt, wie das denn aussieht mit der indischen Babymassage, weil ich Ayurveda noch gelernt habe und das auch in Berlin jetzt noch mache. Jetzt keine Panchakarma-Kur, sondern also mehr so im Wellnessbereich in einer Praxis da neben mir. Und habe im Rahmen dessen also auch die indische Babymassage kennengelernt, die ja der Le Boyer von Indien nach Europa gebracht hat. Le Boyer, der ist ein französischer Frauen- und Kinderarzt, also erster Linie Frauenarzt. Der war in den 70er Jahren in Berlin im Audi Max und hat über die Wassergeburt gesprochen. Ja, und hat auch über die indische Babymassage gesprochen. Und der hat lange in Indien gelebt, hat sich das abgeguckt von den Inderinnen und hat das nach Europa in die Hebammenschule gebracht.
Aber interessant ist ja, dass die Massage aus Indien kommt, genau. Und du musst den Inderinnen jetzt zeigen.
Ja, hier in den Villages, ja, die haben das nicht mehr so, also wird nicht mehr so praktiziert. Das fand ich auch irre, ja.
Viele Kinder, ja, und dann arbeiten auf dem Feld, wann sollen sie noch Zeit haben dafür?
Ne? Genau. Und wenn das dann angeboten wird, und deshalb finde ich das auch schön, dass sie dann, die kündigt das ja vorher an und dann kommen die ganzen Mütter. Ja, und ich hatte sogar angefangen, also es war aber nur der Staff erstmal von dem Frauenzentrum, dass ich auch die Frauen massiere, ja, dass sie auch ein Gefühl bekommen für die Babys. Und die packen ja ihre Kinder sowas an, ja, und ziehen die hoch, also ist immer grenzwertig für mich. Und dieses Sanfte, das kennen die gar nicht so. Also ich hatte Lehrerinnen von der Naturschule massiert, also nur Gesicht und Arme, ja, die haben geheult. Ich glaube, sie sind noch nie so berührt worden. Und die Babys nehme ich ja hier auf den Schoß. Also dass die Eltern auch sehen, sie brauchen den Kontakt. Ich mache das in Berlin ja auch. Im Rathaus Friedenau ist so ein Notaufnahmelager, den ganzen Asylanten und. Und da mache ich das da umsonst, also bei uns mache ich es nicht ganz umsonst, ne. Und das ist herrlich. Ich schmelze weg. Dieses Lachen, ja. Dieses Lachen der Kinder, ja. Da geht das Herz auf. Also, dass die Mütter mehr einen Kontakt zu ihren Kindern bekommen. Also, es erschreckend ist für mich auch hier gewesen, dass die Mütter keinen Kontakt zu ihren Kindern haben. Dass die wirklich Angst manchmal haben, also die Kinder richtig anzufassen. Da habe ich gesagt, ach, dann organisiert das doch mal bitte. Mal so zu 10 Mütter gingen ja dann da rein, ja, demonstriere ich das mal. Dann kam ich dann dahin, da waren dann 30 Mütter da. Ja, und da habe ich gesagt, ja, dann brauche ich jetzt einen Schreibtisch und einen anderen Tisch, habe das dann da demonstriert. Und die erste Mutter, also die war sowas von unbeholfen. Und dann habe ich denen das so gezeigt, die Griffe, jede Mutter packt ja ihr Baby an und massiert es oder streichelt es, ne? Sind ja so Streichelbewegungen auch. Dann mache ich kleine Gruppen, wo sie das dann ausprobieren.
Ausprobieren am Baby, ja, oder an der Puppe?
Nein, nichts an Puppe. Auch in Berlin nichts an Puppe. Also die Berliner, die haben einen Knall, die wollen immer an Puppen, ja. Wie willst du eine Beziehung zu einer Puppe aufbauen? Ja, also es geht doch um den Kontakt zwischen Mutter und Kind. Und das haben die immer an Babys. Und das läuft total schön.
Da fährst du auch immer wieder hin?
Ja, ich fahre sogar selbst Auto hier, stell dir vor.
Jetzt muss ich mal wissen, wie macht man hier einen Führerschein draußen auf der Straße? Ich denke immer, jeder fährt, wie er will.
Du brauchst keinen, du musst nur intuitiv fahren.
Okay.
Ja, du musst auf Hühner aufpassen, auf Kühe aufpassen, auf Kinder aufpassen. Also auf so viel musst du aufpassen.
Okay, du fährst da mal hin. Und meine Frage wäre jetzt, kommen da denn auch Mütter aus den ersten Seminaren, die denn noch Nachfolgefragen haben? Oder sind es immer wieder neue jetzt?
Ja, manchmal, wenn die noch Kinder bekommen. Also manchmal habe ich schon, genau, es sind ja jetzt schon 5 Jahre. Die haben eine wunderschöne Dokumentation gemacht. Also richtig toll dokumentiert. Und manche Mütter, wenn sie jetzt Folgekinder Genau, dann kommen sie wieder.
Und wer ist der Träger von dem Ganzen?
Das ist das Frauenzentrum und das unterstütze ich. Das finanziere ich mit. Ist eine NGO, eine Non-Profit-Organisation, die wird von Sponsoren getragen. Und der Leiter ist ein Mann, weil das ja hier so üblich ist. Und die Leiterin fährt mit mir auf die Dörfer. In den Dörfern gibt es, also das finde ich ganz toll, inzwischen Einrichtungen vom Staat für die Schwangeren. Das ist im Rahmen immer von der Vorschule, dass da so Gesundheitszentren sind. Und mir ist das mal aufgefallen, ich habe gedacht, was tun denn hier die vielen Eier und die vielen Mehlsäcke und so, und eine Küche ist da. Und dann können alle Schwangeren dorthin kommen, also während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft, die werden bekocht dort. Und auch speziell gehaltvolles Essen, weil das Essen, was ja hier fehlt, ist Eiweiß. Das bekommen die da. Kranke Kinder, die können dann dorthin gehen. Und dann gibt es immer noch einen extra Raum, wo ich dann die Babymassage machen kann.
Also das Ganze läuft über Spenden?
Das läuft alles nur über Spenden. NGOs sind Non-Profit-Organisationen, die freiwillige, flächendeckende soziale Arbeit machen, wie in Deutschland die freien Wohlfahrtsverbände. Und die bekommen aber keinen Pfennig vom Staat. Also die sind angewiesen auf Spendengelder und das sind meistens Ausländer oder reiche Inder. Ja. Auch ausländische Inder. Es ist auch ein Inder aus London, der kommt jedes Jahr und macht Narayana Seva. Ja, und der gibt da Unmengen von Saris und Essen immer zu Weihnachten. Aber das ist dann so punktuell und das organisieren die dann auch. Ja.
Ich bin ja mal vor ein paar Jahren hier rausgefahren mit dem SV Rama Mother and Child, die auch auf die Dörfer fahren und da Mütter betreuen. Und dann kommen immer Ärzte aus Hyderabad, die Kinder untersuchen. Ne? Warst du da mal mit?
Nee, da war ich noch nicht.
Und zwar sind die über der Nordkantine. Da sitzen die oben. Das ist die Nichte von Barbara, die das leitet. Ganz toll, da wissen die Mütter oder das Dorf weiß dann 4 Wochen vorher, die kommen wieder, die Ärzte, die kommen für 2 Tage kommen die aus Hyderabad, die waren Nacht gefahren, haben Medikamente dabei, haben eine Waage dabei, wo die Kinder gewogen werden. Und dann der Arzt und dann sind auch eben Schwangere und für die Schwangeren zur Untersuchung sind dann Ärzte, ist dann eine Ärztin dabei. Also die sind oben im Eswarama Trust,
ja. Über der Nordkantine. Da könnte ich einfach mal reingehen und mal gucken. Das werde ich mal machen. Weil, also zweimal war ich in der blöden Situation. Da war ein Kind von einer AIDS-kranken Mutter. Und dann habe ich gedacht, machst du denn jetzt? Die Mutter war gestorben und das Kind war mit der Oma da. Und das sah so was von abgemagert aus. Das hatte natürlich keine Milch. Ja. Und sah so erbärmlich aus. Und dann habe ich gedacht, aber jetzt massiere ich auch die anderen Kinder hier. Doch, ich habe es dann doch massiert. Und habe gedacht, na, Swami wird mir helfen. Und da habe ich an
Übertragung
ja,
oder so.
Genau, weil ich ja nicht nur mich, sondern auch die anderen Kinder dann berührt habe. Dann habe ich es zum Schluss massiert, habe mir gut die Hände gewaschen, ist nichts passiert. Ja? So, das sind natürlich so Sondersituationen. Dafür ist ganz gut, wenn man mal so einen ärztlichen Kontakt dann hat oder zu Ärzten.
Gehen wir da oben hin, ja.
Das ist da doch toll. Es gibt viel proppe, überfressene Kinder, also wie bei uns auch, eben so einseitig und dann eben so ganz abgemagerte Kinder und eben auch die Mütter, also so die dann sterben noch im Wochenbett, die dann keine Amme finden, die denen Milch gibt. Weil nur die Muttermilch gibt denen ja die Kraft. Ja, obwohl andere so viel Milch haben. Und dann habe ich auch den Leiter gefragt, habe ich gesagt, warum ist das dann nicht möglich? Und dann sagt er, ja, das ist hier gesetzlich nicht erlaubt. Also erzählt er mir, gut, muss ich erst mal so hinnehmen.
Ja, du siehst auch, wenn man pensioniert ist, die Arbeit hört nimmer auf, ne?
Nö. Ich mache nur noch Arbeit, die mir Spaß macht.
So soll es sein. Ich danke dir für deine Zeit, Gloria.
Ja, schön. Danke auch für das Gespräch.
Mi bangaro sai prema, mi bangaro sai ra, mi bangaro sai prema, mi bangaro sai ra. I'm a beggar, my Lord, singing, knocking your door. I feel lost once again, so I'm searching your hand. Oh Lord, open your door. Oh Lord, open your door.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch diese Sendung mit Gloria Schütz zu Ende. Falls Sie Fragen oder Informationen für uns haben, dann schreiben Sie uns. Unsere Adresse lautet info@radiosai.de, info@radiosai.de. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.
Take me home.